Das liegt nicht an meinem Atmen. Sorry. Die Geburt Jesu ist eine Nachricht, die Freude bringt. Die Engel des Herrn erschienen, haben wir gerade gesehen und gehört, den Hirten, und sprachen zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch die große Freude. Und die Engel sangen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Der ganze Himmel jubelte. Die Hirten freuten sich. Und sie stimmten in den Lobgesang der Himmel, der Heerscharen Gottes an. Denn der Stern von Bethlehem leuchtete auf, ganz hell, und wies ihnen den Weg zu dem neugeborenen Kind in Bethlehem. Gott wurde Mensch. Immanuel. Gott mit uns. Weihnachten ist ein Fest der Freude. Es ist ein Wunder, dass die Geburt Jesu heute noch so viel Freude und Faszination auslöst. Es werden Weihnachtslieder gesungen, es werden Weihnachtsgänse verspeist. Ja, vielleicht müsste ich das hier rauslassen. Ich will das nicht tiefer thematisieren. Die Freude wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Aber man muss sagen, in vielen, vielleicht sogar in den meisten Fällen, spielt sich am Heiligabend und Weihnachten ein Bewundern eines Schattens ab und nicht der Wirklichkeit. Viel zu selten erfüllt menschliche Herzen die Freude über das Original. Man freut sich über ein Abbild, über eine Vorstellung. Geschenke, Essen, Familientreffen spielen eine viel zu große, viel größere Freude, als das Original es eigentlich gewollt hätte. Für Kinder ist eigentlich Weihnachten eine viel, viel zu kurze Zeit. Stimmt's? Ja. Das Thema unseres Gottesdienstes ist, als aber die Zeit erfüllt war. Nun kann man sich fragen, an jedem Weihnachten, auch heute am Heiligabend 2020, was aber ist genau der Kern von Weihnachten? Was ist das Wesentliche? In vielen Weihnachtsliedern wird das wunderbar zum Ausdruck gebracht. Und einige solche Lieder klangen schon an. Und die Texte sind sehr tiefgehend. Denn die Botschaft von Weihnachten, wenn sie begriffen wird, bewirkt eine tiefe Freude im Herzen. Eine Freude darüber, dass Gott in Jesus Christus das Böse, die Sünde und den Tod besiegt hat. Weihnachten bedeutet, dass Gott seinen Sohn zu einem festgelegten Zeitpunkt auf diese Erde gesandt hatte, mit einem ganz bestimmten Auftrag. Daraus resultieren drei Fragen. Wann sandte Gott? Wen sandte er und wozu? Wann sandte Gott? Ich lese den Text aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7, nach der Schlachterübersetzung. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft: Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, gerade am Heiligabend 2020, in einem so schwierigen Jahr. Und wir bitten dich darum, dass du uns erschließt, was es für uns bedeutet. Wir bitten dich darum, dass du uns tröstest, dass du uns ermutigst, dass du uns eine Perspektive aufzeigst und vor allem, dass du uns auf das Wesentliche von Weihnachten hinweist. Amen. Die erste Frage: Wann sandte Gott? Die Sendung Gottes fand zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt statt. Es war kein beliebiger Zeitpunkt. Es war der exakt geplante Moment, Augenblick, in dem Gott zu Sohn sagte: Geh, ich sende dich. Die Zeit ist gekommen. Als aber die Zeit erfüllt war. Die Zeit der Sendung galt offensichtlich nicht von Beginn an als erfüllt. Die Sünde kam in die Welt durch Adam und Eva, weil sie ungehorsam waren. Normalerweise sehen wir hier einen Wandteppich und da drauf ist ein Bild vom Paradies. Dort sind auch Adam und Eva. Und sie trugen die Konsequenzen ihres Aufbegehrens Gott gegenüber. Denn dieses Aufbegehren brachte Finsternis, Krankheit, Streit, Krieg, Hass, Missbrauch und den Tod in die Welt. Adam und Eva mussten Paradies verlassen, weil diese Trennung zwischen Mensch und Gott Konsequenzen hatte. Sie wurden aus dem Paradies rausgeworfen. Aber obwohl sie nicht aktiv mit rebellischen Herzen, obwohl sie sich aktiv gegen Gott stellten, hatte Gott trotzdem für sie einen Plan. Ein Plan der Rettung, der Erlösung. Er war nämlich von Anfang an, nach diesem ersten Sündenfall, entschlossen, einen Messias, Retter zu senden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn die Zeit erfüllt sein wird, kommt der Messias. Nun haben wir gehört, Adam und Eva im Paradies. Noch im Garten Eden sagte Gott zu der Schlange: Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Die Zeit der Sendung war noch lange nicht gekommen, aber Gott hat die allererste Verheißung gegeben, dass der Messias, der Retter, kommen wird. Vielleicht denken wir an Weihnachten nicht daran, dass sich diese erste Verheißung Gottes in Jesus Christus in Bethlehem erfüllt hat. Diese Nachkomme von Adam und Eva, der wird einmal kommen und er wird dem Satan, dem Teufel, den Kopf zerschmettern. Er wird das Böse vernichten, ein für alle Male. Er wird das Gute wiederherrichten, das kündigte Gott an. Und Gott offenbarte von Generation zu Generation immer mehr von seinem Plan. Er wird den Messias senden. Nun passierte das beim Abraham. Da wurde Gott noch deutlicher. Er sagte zu ihm: Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott wird also einen Sohn, eine Frau senden, durch den die Rettung zu allen Geschlechtern der Erde kommen sollte. Dieser Sohn sollte aber ein Nachfahre Abrahams sein. Das wäre schon die zweite Verheißung. Im 1. Mosebuch Kapitel 49 gibt es ein merkwürdiges Familientreffen. Jakob, der Enkelsohn von Abraham, versammelte seine 12 Söhne. Daraus sollten 12 Stämme Israels werden. Normalerweise bekam der Erstgeborene den Segen und das Erbe. Aber Jakob sagte zu dem erstgeborenen Sohn, zum Ruben, du bist es nicht. Zu den Zweit- und Drittgeborenen, zum Simeon und Levi, sagte er, ihr streitet zu viel, ihr seid es auch nicht. Er sagte aber, Juda, du bist es. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held kommt und dem werden die Völker anhangen. Der Messias, der Sünde und Tod besiegen wird, wird also der Sohn einer Frau aus dem Nachkommen Abrahams und aus dem Stamm Juda. Und dann offenbarte Gott sogar David im 12. Samuel-Buch folgendes, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Der Sohn einer Frau, Nachkomme Abrahams, aus dem Stamm Juda, wird auch Davids Sohn sein. Aber die Zeit, die war immer noch nicht erfüllt. Und dann kommt das wunderbare Buch Jesaja. Der Prophet kündigt an mehreren Stellen den Messias an. Er beschreibt sogar in Details, wie, wo, wann er kommen wird. Wie wird er leben? Und sogar, wie wird er sterben? Dort lesen wir im Kapitel 7, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen. Sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Er wird Butter und Honig essen, bis zu der Zeit, in der er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Einige hunderte Jahre später offenbarte Gott also, dass der Retter von einer Jungfrau geboren wird. Sein Name wird Immanuel sein, Gott mit uns. Und diesem Messias wird das Leben nicht unbekannt sein, sogar das Leben der armen Menschen. Denn die Hohen, die Angesehenen, die Reichen, die haben Fleisch gegessen und die Armen Butter und Honig. Jesus wurde nicht in einem Palast geboren, sondern in einer Krippe, in einem Stall und dort in eine Krippe gelegt. Das Buch Jesaja sagt weiter, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und er heißt Wunderrat, Gott Held, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Bisher war es klar, dass es der Messias, ein Mann von einer Frau geboren sein wird, ein Nachfahre Abrahams aus dem Stamm Juda, der Sohn Davids. Und das Zepter wird niemals von ihm genommen werden. Und nun wissen wir, dass er unter ärmlichen Bedingungen auf diese Erde kommen wird. Und er wird ein Gott mit uns sein. Ein starker Gott. Gott hatte sein Volk auf das Kommen des Messias vorbereitet. Das Warten sollte bald ein Ende haben. Und im Jesaja-Buch Kapitel 53 wird auch beschrieben, dass Messias sein Volk von der Sünde befreien wird. Diese Vorhersagen sind nur einige von vielen. Und das sollte man an Weihnachten wissen. Es kam nicht wie aus dem heiteren Himmel, sondern ist ein Plan Gottes. Es dauerte Jahrhunderte, Jahrtausende, bis es in der Erfüllung gegangen ist. Aber immer Stück für Stück wurde der Vorhang gezogen und immer mehr Perspektive gezeigt. Gott wollte seinen Rettungsplan offenbaren, bis die Zeit erfüllt war und Jesus auf diese Erde kam. Wann sandte Gott? Gott gefiel es, seinen Rettungsplan zu offenbaren, und als die Zeit erfüllt war, passierte das. Deshalb war Weihnachten und ist bis heute für uns eine Weltenwende. Man kann sagen, die Geschichte wurde aufgeteilt auf vorher und nachher, auf die Zeit vor Christus und nach Christus. Das kalendarische Null der Weltgeschichte, das war die Geburt Jesu. Die Menschen warteten auf den Messias und sie warteten sehnsüchtig auf ihn. Sie hielten auch an Gottes Verheißungen fest. So wie Gott die Zeit des Kommens von Jesus Christus festgelegt hat, hat er auch alle Zeiten festgelegt. Meine, ihre, deine. Der Psalmist sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Diese Verheißung Gottes bleiben für immer. Nicht nur die, die sich auf die Geburt Jesu bezogen haben. Alle. Das dürfen wir glauben. Der Kern von Weihnachten. Gott hat seinen Sohn termingerecht gesandt. Und das Zweite, wen sandte Gott? Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Wer war dieser Sohn? Dieser Sohn, Jesus Christus, er existierte von Ewigkeit her. Manche Menschen glauben, Jesus wäre ein von Gott geschaffener. Wie sie ist Gott wohl Gott und der Sohn Sohn, als Gottes Schöpfung. Aber dem ist nicht so, das sagt uns die Bibel. Gott sagte nicht einen Engel. Er sagte auch nicht irgendein anderes Geschöpf, sondern seinen einzigen Sohn. Und dieser Sohn existierte schon von Ewigkeit her. Und wir lesen im Kolosserbrief Kapitel 1, alles ist durch ihn, durch Jesus und für ihn geschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Er hält die ganze Schöpfung zusammen. Jesus war da, bevor er in Bethlehem geboren wurde. Denn Gott sandte ihn. Und der Sohn ist vom Vater gesandt. Er ist nicht von sich alleine gekommen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er ist im Auftrag und in der Autorität Gottes gekommen. Alles, was Jesus tat, alles, was er sagte, tat er im Auftrag des Herrn, des himmlischen Vaters. Als Jesus in Bethlehem die menschliche Natur annahm, tat er im Auftrag des himmlischen Vaters. Als er aufwuchs und später zum Segen wurde für viele Menschen, als er predigte, Wunder tat, dann führte er den Willen seines Vaters aus. Der Sohn tat nichts aus sich selbst, sondern der Vater wirkte durch ihn. Wenn du heute am Heiligabend 2020 Christus vertraust, dann vertraust du keinem Pseudo-Retter, sondern dann glaubst du an den Sohn Gottes, der die Lizenz bekommen hat vom himmlischen Vater zum Retten der Menschheit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören, sagte der himmlische Vater bei der Taufe Jesu. Wenn wir auf ihn hören, auf Jesus, hören wir auf diesen Vater. Und dieser Sohn existierte vor Bethlehem. Sonst könnte er nicht gesandt werden. Er tat alles in der Autorität des Vaters. Und dieser fleischgewordene Sohn ist aber auch der wahre Gott und der wahre Mensch. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Der Sohn Gottes ist Gott. In unserem Text heißt das, geboren von einer Frau. Gott sandte seinen Sohn, 100% Mensch, 100% Gott. Warum musste der Retter beides sein, Gott und Mensch? Er musste Gott sein, weil er uns aus dem Reich der Finsternis retten sollte. Er sollte die Macht haben, dem Satan den Kopf zu zertreten. Und das konnte nur derjenige, der Gottes Sohn war. Er soll ein angemessenes Opfer sein, wie das, was wir Menschen verschuldet haben. Warum musste er Mensch sein? Menschen haben gegen Gott gesündigt. Es musste Mensch sein, um für mich und für dich als Stellvertreter zu fungieren. Der Kern von Weihnachten ist, Gott sandte seinen Sohn, den wahren Mensch und wahren Gott. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von der Jungfrau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loszukaufen, dass wir die Sohnschaft empfingen. Er sandte also seinen Sohn, um uns loszukaufen. Wovon? Von dem Fluch des Gesetzes. Das Gesetz erinnert daran, dass wir schuldig sind. Dazu ist auch das Gesetz da. Aber man lebt auch unter dem Urteil des Gesetzes. Denn das Gesetz verklagt uns, spricht uns immer wieder schuldig. Das Gesetz spricht, du musst auf ewig sterben. Du wirst die ganze Ewigkeit in der Hölle verbringen. Du bist der Knecht des Gesetzes. Das Gesetz ist aufgrund unserer Unfähigkeit uns Menschen zum Fluch geworden. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes aber freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. So lesen wir im Galaterbrief. Wie konnte uns Jesus von diesem Fluch des Gesetzes erlösen? Dadurch, dass er sich selbst unter diesen Fluch des Gesetzes begab. Er, der Urheber des Gesetzes, der Gesetzgeber, begab sich unter das Gesetz. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Jesus Christus ist deshalb auf diese Erde gekommen, um uns zu erretten, zu erlösen. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Der Kern von Weihnachten. Gott sandte Jesus, um uns von dem Fluch des Gesetzes loszukaufen. Darum, meine Lieben, ist Weihnachten ein Befreiungsfest. Und das feiern wir an Weihnachten. Jesus wurde geboren, aber er wurde geboren, um seine Sendung zu erfüllen. Er als Messias, um die Menschheit zu retten vor dem ewigen Tod, von der Schuld zu erlösen. Das ist ein Fest der Kindschaft Gottes und nicht der Knechtschaft. Und wenn du Gottes Kind bist, wenn du Christ bist, dann bist du Gottes Kind. Wenn du es nicht bist, dann heißt das, heute am Heiligabend, dann werde Gottes Kind. Glaube an Jesus Christus. Dann wird die Freude von Weihnachten auch in diesem Covid-19 Dezember 2020, dann wird es zu einer dauerhaften Freude. Dann wird sie auch dieses Jahr und nächstes und übernächstes überdauern. Denn die Weihnachtsfreude wird dann dein Herz erfüllen. Gott hat seinen Sohn termingerecht geschickt. Er sandte seinen Sohn, den wahren Mensch und wahren Gott. Er sandte Jesus, um uns vom Gesetz, von dem Fluch des Gesetzes loszukaufen. Und Weihnachten ist ein Fest der Kindschaft Gottes. Ich wünsche uns allen, dass wir so Weihnachten feiern, in dem Bewusstsein, was Weihnachten eigentlich ist. Und ich wünsche Ihnen, dass es so geschieht, wie wir das in dem Lied »Ich stehe an der Krippe« her singen, dass unser Herz zu der Krippe wird, in der Jesus geboren wird. Wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so wärst du für ewig verloren. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass Jesus in Bethlehem geboren ist. Und wir danken dir dafür, dass er für uns Menschen gekommen ist und dass wir deinem Sohn die Rettung zu verdanken haben. Bitte segne uns, segne alle Menschen in diesem Land und weltweit, damit der Geburtstag deines Sohnes auch zu einem Geburtstag werden kann für Menschen, die Christen werden, die zu Kinder Gottes, Töchter und Söhne Gottes geworden sind, an diesem Heiligabend, Weihnachten 2020. Und dass es geschehen wird, vielfach, tausend, vielleicht millionenfach, dafür danken wir dir heute, jetzt hier im Voraus, im Namen Jesu. Amen.